Also, Taufe ist immer die Möglichkeit, nochmal so die Basics runterzubrechen und zu gucken, worum geht's eigentlich bei uns in unserem Glauben? Woran glauben wir eigentlich? Wieso lassen sich Menschen taufen? Was ist das, was sie eigentlich auch in ihrem mit ihrer Taufe auch bekennen? Und ich möchte mit uns, das wird hoffentlich nicht lange sein, aber ich möchte 4 Sachen deutlich machen. 4 einfache, grundlegende Wahrheiten betonen, die wir als Christen akzeptieren, aber die uns in unserer Gesellschaft immer mehr fremd werden. Und wo wir merken, da unterscheiden wir uns immer stärker von dem, was um uns herum ist. Und ich möchte sie mit Jesus beleuchten, wie er uns diese Wahrheiten auch aufschlüsselt. Das erste ist, Jesus öffnet uns die Tür für die ganz neue Welt Gottes. Jesus öffnet uns die Tür für die ganz neue Welt Gottes. Und die grundlegende Wahrheit dahinter ist, so simpel sie auch klingt, aber so unklar ist sie in unserer Zeit geworden, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Und damit gibt es auch eine Welt, in der dieser Gott existiert. Wie bitter und hoffnungslos und öde wäre unser Leben doch, wenn unser Leben darauf beschränkt wäre, was wir sehen, was wir fühlen können, was wir messen, was wir irgendwie wissenschaftlich erfassen können. Ich fände das eine unglaublich bittere und eingeengte Welt, wenn es nur das gäbe, was wir vor Augen haben können. Und es gibt Menschen, die das sagen. Die sagen, ich kann nicht an Gott glauben. Ich kann ja Gott nicht sehen. Ich kann ihn nicht berühren. Ich kann ihn nicht beweisen. Und erst dann, wenn mir jemand beweist, dass es Gott gibt, sodass ich ihn anfassen und messen kann, erst dann glaube ich, dass es ihn wirklich gibt. Solange kann ich nicht an ihn glauben. Ganz persönlich halte ich dieses Argument für ausgemachten Blödsinn. Für ausgemachten Blödsinn. Und ich glaube, dass es eine schwache Ausrede ist, weil diese Menschen sich nicht ernsthaft mit der Frage beschäftigen wollen, dass es mehr gibt als nur das, was sie anfassen können und dass damit verbunden ist, dass es vielleicht tatsächlich diesen Gott gibt. Und dass es mehr gibt als dieses begrenzte Leben zwischen Geburt und Tod, dass da mehr für uns bereit liegt, dass man sich damit nicht auseinandersetzen will. Wieso halte ich das für ausgemachten Blödsinn? Ganz alleine deshalb, weil selbst die Menschen, die sowas sagen, das nicht in ihrem Leben wirklich so umsetzen. Denn wir finden viele Hinweise darauf, dass die Wirklichkeit größer ist, als wir mit Händen fassen können. Da gibt es zum Beispiel Schönheit. Habt ihr euch mal mit Schönheit beschäftigt? Habt ihr versucht, Schönheit wissenschaftlich zu beschreiben? Zu messen? Zu greifen? Versucht man dann irgendwie zu erklären, wieso sind Menschen schöner als andere Menschen, aber am Ende spielt das keine Rolle, wenn wir vor einem Kunstwerk stehen, ein Bild vor Augen haben, das uns in unserem Innersten so packt, dass wir anfangen zu weinen, weil es irgendwas in uns auslöst, was wir gar nicht fassen können. Oder was uns so erfreut, dass wir plötzlich eine ganz andere Sicht auf das Leben geschenkt bekommen. Genauso auch Musik. Wir haben hier Musik gehört, Musik, die unser Herz berührt. Und ich weiß nicht, was du für Musik zu Hause hörst, aber ich habe das schon in meinem Leben erlebt, dass Musik mich auf eine Art und Weise berührt hat, die ich nicht beschreiben kann. Da ist Schönheit, die wir nicht fassen, nicht messen, nicht greifen können. Wer würde sagen, Schönheit existiert nicht, nur weil ich sie nicht greifen kann? So ist das auch mit Liebe. Liebe ist auch so eine Sache. Man kann versuchen, sie zu beschreiben, Chemie im Kopf und irgendwelche Hormone und irgendwelche Dinge. Und wenn das auf das trifft, ist das wirklich das, wie wir versuchen, Liebe zu beschreiben? Wenn du ein Baby im Arm hältst und du weißt, das ist mein Kind, ich habe dieses Baby gezeugt und du hast dieses tiefe Gefühl von Liebe zu diesem Kind, das du gar nicht kennst, wie kann man das begreifen und beschreiben und fassen? Oder wenn man neben seinem Partner sitzt und dankbar dafür ist, dass es diesen Menschen in deinem Leben gibt, wie willst du das wissenschaftlich fassen? Ja, wie gesagt, Hormone und Chemikalien und alles. Aber das ergreift ja gar nicht das, worum es dabei geht. Liebe trifft uns auf eine Weise, die man schwer begreifen und fassen kann. Schönheit und Liebe sind Hinweise darauf, dass das Leben mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Dass die Welt größer ist als das, was wir anfassen und begreifen können. Und genauso ist uns eben Jesus auch ein Hinweis darauf, dass die Welt größer ist als das, was wir fassen können. Dass es da eine Wirklichkeit, eine Welt gibt, die wir nicht mit Händen greifen können. Jesus zeigt uns, dass da eine Welt ist, die wir nicht mit Händen greifen können. Aber mit Jesus bricht diese Welt, bricht diese Wirklichkeit Gottes in unser Leben hinein. Er durchbricht die Schranke zwischen dieser Welt und der Welt Gottes und bringt etwas von Gottes Wirklichkeit in unser Leben. Jesus sagt über sich selbst im Johannesevangelium, wer mich sieht, sieht den Vater. Also wer Jesus anschaut, sieht etwas von dieser Größe, von dieser Wirklichkeit über diese Welt hinaus, sieht etwas davon, dass es wirklich Gott gibt. Jesus ist der Beweis dafür, dass es mehr gibt als diese Welt, die wir sehen und greifen können. Und Jesus öffnet uns auch die Tür zu dieser neuen Welt Gottes. Er öffnet uns die Tür zu dieser Wahrheit, dass es wirklich einen Gott gibt. Und wenn du bereit bist, durch diese Tür zu gehen, wird sich alles für dich ändern. Wenn du bereit bist, diese Tür zu durchschreiten, das anzunehmen, dass es mehr gibt als das, was du sehen und greifen kannst, ändert sich alles für dich. Und ihr, liebe Täuflinge, ihr seid durch diese Tür gegangen und ihr wollt das bestätigen mit eurer Taufe. Ihr sagt ja zu dieser Wirklichkeit, ihr habt akzeptiert, es gibt mehr als das, was wir sehen und fühlen können. Es gibt mehr als das, was wir vielleicht auch begreifen können. Es gibt wirklich diesen einen Gott, wie ihr bekannt habt und wie ihr gleich auch noch bei der Taufe bekennen werdet. Es gibt einen Gott. Jesus öffnet uns die Tür für die ganz neue Welt Gottes. Das zweite ist, Jesus lebt uns vor, dass wir Gottes Autorität vertrauensvoll anerkennen dürfen. Jesus lebt uns vor, dass wir Gottes Autorität vertrauensvoll anerkennen dürfen. Oder die grundlegende Wahrheit dahinter ist ganz simpel, Gott hat das letzte Wort. Gott allein hat das letzte Wort. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen sich immer weniger sagen lassen wollen von außen und immer mehr selbst bestimmen wollen, wie sie leben, wer sie sind und was gut und richtig und böse und falsch ist. Das ist das höchste Ideal. Keiner redet mir rein. Ich bestimme selbst, wer und wie ich bin. Das Problem ist, dass diese Welt so nicht funktionieren kann. Und wenn man eine Minute drüber nachdenkt, wird man das wissen. Die Welt kann nicht funktionieren, wenn 8 Milliarden Menschen jeweils das letzte Wort haben wollen. Das geht nicht. Sie können nicht alle gleichzeitig Recht haben. Das ist die größte Lüge, die uns in unserer Gesellschaft erzählt wird, dass jeder seine eigene Wahrheit haben kann. Geht nicht. Denn manchmal liegen unsere Ideen und Vorstellungen von dem, was gut und richtig ist, meilenweit auseinander. Und wie können solche Menschen alle gleichzeitig Recht haben? Wenn ein 2-jähriges Kind auf die Idee kommt, mit dem Schraubenzieher in der Steckdose zu spielen, dann werde ich nicht daneben stehen und sagen, naja, was kann ich ihm schon sagen? Schließlich hat der Kleine auch Recht auf seine Wahrheit. Und er darf doch seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich glaube nicht. Wenn man ein wenig weiter denkt, wird man feststellen, natürlich kann nicht jeder Mensch gleichzeitig Recht haben und gleichzeitig über alle Dinge das letzte Wort haben. Was ist die Lösung dafür? Manche vertrauen dann dieses letzte Wort Menschen an. Das möchte ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass ein einzelner Mensch oder eine Gruppe von Menschen feststellt, was am Ende gut und richtig ist, was böse oder falsch ist. Denn wir alle Menschen haben nur eine sehr begrenzte Sicht auf das Leben. Und Menschen haben böse und falsche Motive. Ich möchte das letzte Wort nicht Menschen anvertrauen. Wenn es schon jemanden gibt, der das letzte Wort in dieser Welt hat, dann sollte es jemand sein, der A, den vollen Durchblick hat und B, gleichzeitig absolut vertrauenswürdig ist. Und auch hier zeigt uns Jesus wieder den Weg. Er zeigt uns, dass Gott derjenige ist, der sowohl den Überblick hat, als auch vertrauenswürdig ist. Jesus wurde von Gott in diese Welt gesandt. Und er hat akzeptiert, dass sein Vater ihn in diese Welt gesandt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Und Jesus lässt sich senden, weil er Gott vertraut, weil er seinem Vater vertraut, dass sein Vater keine Fehler macht. Und weil er auch weiß, dass das notwendig ist. Er weiß, dass es nötig ist, diesen Weg zu gehen. Und er sagt am Ende, kurz bevor er am Kreuz stirbt, zu Gott: nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er akzeptiert die Autorität Gottes. Und er stellt sich unter diese Herrschaft Gottes und er akzeptiert für uns stellvertretend, dass Gott das letzte Wort hat. Und wir dürfen diesem Beispiel von Jesus folgen. Wir dürfen Gottes Autorität akzeptieren. Wenn wir anerkannt haben, dass es ihn gibt, dürfen wir akzeptieren, dass er das letzte Wort hat. Und dass er uns sagt, was gut und richtig ist. Und dass Gott auch vertrauenswürdig ist, weil er seine Macht und Autorität nicht nutzt, um uns zu schaden, sondern um uns zu schützen, um uns aufzubauen und uns neue Hoffnung zu geben. Und Jesus demonstriert das bei der Stillung des Sturms, wo er zu der Urgewalt des Sturms sagt: sei still. Und er zeigt, welche Macht er hat. Und er gebraucht diese Macht, um zu schützen. Da sehen wir einen kleinen Schimmer von dem, wie Gott seine Macht gebraucht. Liebe Täuflinge, mit der Taufe akzeptiert ihr, dass Gott von jetzt an das letzte Wort über euer Leben hat. Ihr gebt eure letzte Worte an Gott ab. Ihr gebt etwas von eurer Macht an Gott ab, von eurer Entscheidungsgewalt. Und ihr sagt: ich akzeptiere dich, Gott, als das letzte Wort in meinem Leben, weil ihr darauf vertraut, dass Gott es gut mit euch meint. Das Dritte. Jesus spricht dir zu, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Jesus spricht dir zu, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Die Wahrheit dahinter ist Gott. Gott sagt dir, wer du bist. Gott sagt dir, wer du bist. Das war schon vor 2 Wochen etwas Thema gewesen, hier in der Predigt. Und da habe ich auch schon drüber gesprochen, dass wir ein Bedürfnis haben nach Zugehörigkeit und Identität. Stellt euch mal einen Menschen ohne Namen vor. Das ist undenkbar für uns. Das ist das Erste, was wir Menschen geben, einen Namen. Und selbst wenn ein Mensch nicht weiß, wie er heißt, werden wir ihm irgendeinen Namen geben, weil wir das nicht greifen können, dass es einen Mensch gibt ohne Namen. Das war der Auftrag an Adam im Garten Eden: benenne die Dinge. Wir sind als Menschen so gemacht, dass wir Dinge und Menschen zuordnen wollen und auch uns selbst. Und wo diese Zuordnung unklar ist und wo uns manchmal auch etwas Falsches vermittelt wird, kann das viel Schaden anrichten. Stellt euch ein Kind vor, das sich die Liebe der Eltern wünscht, angenommen zu sein und zu hören bekommt: weißt du was, eigentlich wollen wir dich gar nicht. Eigentlich wollten wir dich nie. Oder wenn man einen Menschen liebt und dieser an einem Punkt sagt: weißt du, du bist für mich gestorben. Und wenn man sich eigentlich unsicher darüber ist, was es bedeutet, Mann oder Frau in dieser Welt zu sein, und keiner ist da, der einem gute Orientierung dazu gibt. Oder wenn andere einem eintrichtern, dass man dumm, faul, unnützig oder hässlich ist. Das, was Menschen über uns sagen, prägt uns Menschen. Und je jünger wir sind, umso mehr. Deshalb sind Eltern so wichtig. Und ihr Eltern habt den Auftrag, darauf zu achten, was euren Kindern mitgegeben wird. Wir Menschen fangen an zu glauben, was uns immer wieder über uns gesagt wird. Und wir nehmen das als Wahrheit für uns an, obwohl es Lüge ist. Oder Menschen sind dann so verunsichert, dass sie gar keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Wer sich das Leben von Jesus dagegen anschaut, lest mal die Evangelien, ihr werdet nicht das Gefühl bekommen, dass da einer verunsichert oder gebrochen durchs Leben geht. Jesus konnte die Widerstände, so konnte die Ablehnung, sogar den Tod am Kreuz auf sich nehmen, weil er ganz genau wusste, wer er ist, wozu er lebt und wo er hingehört. Er hat seine Sicherheit im Leben aus einer tiefen Beziehung zu einem himmlischen Vater gewonnen. Er wusste, wer er ist, weil es von Gott her für ihn klar war. Und jetzt möchte Jesus dich in diese heilende und befreiende Beziehung mit hineinnehmen. Wir lesen am Anfang des Johannesevangeliums: wer an Jesus glaubt, darf sich Kind Gottes nennen. Darf sich Kind Gottes nennen. Und Jesus sagt später zu seinen Jüngern: ich nenne euch nicht mehr meine Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Ich nenne euch meine Freunde. Und als er einer Frau begegnet, die schwer krank ist, und die wegen dieser Krankheit ausgegrenzt war, die eine Außenseiterin war, die keinen Platz mehr in der Gesellschaft hatte, da hat er nicht gesagt, geh weg von mir, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und er sieht auch keine, die ausgestoßen und bemitleidenswert ist, sondern er nennt sie Tochter Gottes, weil sie glaubte. Er schenkt dir eine neue Identität. Gott sagt dir, wer du bist, und das kann dir Halt geben in deinem Leben. Liebe Täuflinge, mit der Taufe bekennt ihr euch zu Gott als eurem Vater im Himmel und zu Jesus als eurem Retter, aber auch Freund und Bruder. Aber durch euren Glauben an Jesus bekennt sich Gott auch zu euch. Er nennt euch jetzt seine Söhne und Töchter, seine geliebten Kinder. Und ich wünsche euch, dass ihr versteht, was diese Identität wirklich bedeutet und dass euch dieses Leben in diesem Zuspruch Gottes Kraft und Halt im Leben geben wird. Und das Letzte. Jesus gibt deinem Leben eine Verankerung und Ausrichtung. Und die grundlegende Wahrheit dahinter ist, Gott macht Sinn. Er schafft Sinn in deinem Leben. Gott macht Sinn. Es gibt Gott. Gott hat das letzte Wort und Gott sagt uns, wer wir sind. Alles das mündet in diesem Punkt. Denn die wichtigste Frage in unserem Leben lautet, wenn wir sie nicht ertränken in Beschäftigung und Drogen und anderen Sachen, die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen in unserem Leben ist, was soll das alles überhaupt? Wozu bin ich hier? Wieso bin ich hier? Bin ich nur ein Zufallsprodukt, das in dieses Leben geworfen wird, ein paar Jahre lebt und dann im Nichts verschwindet? Ist das wirklich das, wer ich bin? Wer bin ich und wozu bin ich hier? Was ist der Sinn von alledem? Was ist der Sinn meines Lebens? Ist der Sinn meines Lebens, möglichst viel Besitz zu sammeln? Noch ein Auto, noch ein Haus, noch mehr Geld, noch mehr Reichtum, vielleicht Macht zu sammeln? Zu sagen, je mehr ich über Menschen herrsche, umso mehr habe ich Sinn in meinem Leben. Sich einen Namen zu machen, berühmt zu sein, sodass man mich nie vergisst. Ist der Sinn des Lebens zu sagen, hey, ich habe nur 80 Jahre, vielleicht 60 Jahre, ich will so viel Spaß haben, wie es geht in meinem Leben. Ist das wirklich alles? Ganz ehrlich, wie klein und traurig wäre das Leben doch, wenn das schon alles wäre. Jesus war nicht reich und er war nicht mächtig. Noch hat Jesus irgendwas dafür getan, berühmt zu werden. Und doch gibt es keinen Menschen, der bekannter und einflussreicher gewesen ist als Jesus Christus. Er ist ein Mensch, der seit 2000 Jahren Menschen bewegt und inspiriert. Er ist ein Mensch, für den andere Menschen freiwillig alles aufgeben und sogar ihr Leben aufgeben. Wieso ist das so? Wieso ist das so? Das ist deshalb so, weil Jesus durch seine Beziehung zu Gott eine feste Verankerung im Leben hatte und gleichzeitig auch eine feste Ausrichtung. Er wusste ganz genau, wieso er lebt und was der Sinn seines Lebens ist. Und er möchte dir dabei helfen, dass du diese Sicherheit auch gewinnst. Dass du Verankerung und Ausrichtung finden darfst, Sinn und Ziel im Leben. Er sagt zu den Menschen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid vom Leben, von den Ansprüchen, von allem, was auf euch lastet. Und das soll uns verankern. Es will uns die Last des Lebens abnehmen, die Last der Ansprüche von anderen Menschen, die auf uns einprallen. Aber auch die Last unserer eigenen Wünsche und Vorstellungen und Ansprüche. Alles das kann uns erdrücken, das, was wir uns selbst aufladen oder das, was andere Menschen uns aufladen. Er will uns das abnehmen, falsche Ansprüche, falsche Erwartungen. Das kann uns verankern. Aber er hat auch gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und zwar Leben in Fülle. Und das gibt uns Ausrichtung. Denn Gott möchte uns ein Leben schenken, das erfüllt und sinnvoll ist. Ein Leben, das uns wirklich befriedigt. Und hier geht es nicht um Hedonismus, nicht um kurzweiliges Befriedigen meiner eigenen Wünsche, sondern hier geht es um etwas ganz anderes. nicht ein kurzfristiges Genießen ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, sondern hier geht es um ein Leben in Fülle. Das bedeutet ein Wohlergehen. Jesus möchte dir Wohlergehen schenken in deinem Leben. Ein Wohlergehen in diesem Leben, das am Ende in das ewige Wohlergehen in Gottes Gemeinschaft mündet. Das Christentum ist nicht genussfeindlich, wie uns das manchmal unterstellt wird. Das sind wir nicht. Im Gegenteil. Wir wollen aber keinen Genuss haben, der nur Strohfeuer ist und verpufft. Ich weiß nicht, ob ihr diese Menschen kennt. Kennt ihr einige von denen? Wisst ihr, was diese Menschen alle eint? Wisst ihr, wie diese Menschen genannt werden? Club der 27. Wisst ihr, wieso sie so heißen? Weil sie alle mit 27 verstorben sind. Das sind einige der größten Künstler unserer Zeit, des letzten Jahrhunderts. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, die letzte Kurt Cobain. Egal, wie man über deren Musik denkt, sie sind einflussreich gewesen. Aber sie sind verpufft, ausgebrannt, mit 27 gestorben. Ist das nicht bitter? Gott möchte nicht, dass wir im Club der 27 landen, kurz brennen und dann verpuffen, sondern er möchte uns ein ausdauerndes Leuchten ermöglichen durch die Kraft Gottes. Und was ist dieses erfüllte Leben? Was ist dieses Leben, das uns hilft, eben nicht auszubrennen? Es ist ein Leben aus der Gemeinschaft mit Gott. Und dass wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott unser Leben verantwortungsvoll anpacken und zu überlegen, was lasten wir uns auf? Was ist meine Hauptverantwortung, wenn ich Familienvater bin? Was ist meine erste Verantwortung, wenn ich Ehemann bin? Wenn ich Mann oder Frau bin? Was ist meine Hauptaufgabe? Und wie packe ich diese Verantwortung an, ohne mir zu viel aufzuladen, das mich am Ende kaputt macht? Und er möchte, dass wir mit dieser Verantwortung weise umgehen, dass wir unser Leben anpacken und gestalten, dass wir dieses Leben darin, dass wir es verantwortungsvoll gestalten, genießen. Und indem wir das tun, indem du dein Leben in die Hand nimmst, Verantwortung für dein Leben übernimmst, es gestaltest, gibst du Gott die Ehre, der dir dieses Leben geschenkt hat. Gott schenkt deinem Leben Sinn, indem er dich verankert und ausrichtet. Liebe Täuflinge, die Taufe ist nicht das Ende, sondern der Anfang eurer Reise mit Gott. Vieles ist vielleicht noch für euch ganz merkwürdig, vieles auch noch unrund. Das ist unser Leben. Wir lassen uns nicht taufen, weil wir am Ende perfekt geworden sind, sondern wir lassen uns taufen, weil wir verstanden haben, wir sind es eben absolut gar nicht. Und ich wünsche euch, dass diese Reise, die ihr heute anfangt, eine lange Reise sein wird. Eine lange Reise, die tief verankert ist in der Beziehung mit Gott. Und dass ihr erleben dürft, wie diese Gemeinschaft mit ihm euch eine klare und erfüllende Ausrichtung schenkt. Dass ihr tief verankert seid in dieser Gemeinschaft mit ihm und dadurch eine tiefe und gesunde Ausrichtung geschenkt bekommt. Und dass er euch hilft, andere Menschen zu werden, die er sowieso schon in euch sieht. Aber dass ihr das selber entdecken dürft, wer ihr eigentlich seid und wo ihr hingehört. Amen.